Heute begrüße ich euch ganz recht herzlich zur ersten Veranstaltung der Veranstaltungsreihe Beat Up Your Brain, ABC der radikalen Linken, der autonomen Neuköllner Antifa. Heute soll es um Klassenkampf gehen, über Sinn und Unsinn eines politischen Konzepts. Wie ihr alle sicher wisst, war Klassenkampf als politische Strategie und politisches Konzept und die Kategorie Klasse spätestens seit dem 19. Jahrhundert ein elementarer Bestandteil aller radikal linken Bewegungen, also sowohl der damaligen noch radikalen Sozialdemokratie als auch der aufkommenden KommunistInnen und AnarchistInnen. Das hat sich in den 50er Jahren spätestens geändert, als sich die Sozialdemokratie ganz offensiv davon verabschiedet hat. Und in den 70er Jahren gab es dann wohl einen Paradigmenwechsel sowohl in der radikalen Linken als auch in der Wissenschaft. Die Kategorie Klasse ist seitdem nicht mehr so relevant. Soziologen reden jetzt lieber von Milieus. Ob wir das auch so bejahen oder die einzelnen Leute hier auf dem Podium, das werden wir heute Abend klären. Ich hoffe, wir können heute Abend klären, ob die Bourgeoisie herrscht oder wie es sonst so aussieht. Und um uns diesen Fragen anzunähern, haben wir hier gleich zwei Parteien, und Parteien stimmt natürlich nicht in dem eigentlichen Sinne, auf dem Podium. Einerseits haben wir hier Jens von den internationalen KommunistInnen, der uns sicherlich in einer viertelstündigen Ansage alles darüber berichten wird, wie Sie das so sehen. Und dann haben wir hier noch Daniel Kuller, seines Zeichens Betreiber von classlesskuller.org, der nicht weniger weiß als die Intercoms und nachher sicherlich einen spannenden Redebeitrag und Ergänzung beitragen wird. Wir würden so beginnen, dass Daniel beginnt und danach, und zwar so ungefähr eine Viertelstunde, danach werden die Intercoms das Wort haben und danach werdet ihr und sogar auch ich Fragen an beide richten können und dann diskutieren wir das aus. Viel Spaß.
Ja, die ursprüngliche Idee war, glaube ich, dass einer so mehr so für den Klassenkampf, einer mehr so dagegen redet. Wir jetzt im Vorfeld festgestellt haben, wollen wir eigentlich beide irgendwie gar nicht so richtig dolle dagegen reden. Weiß nicht, ob sich auch einfach keiner gefunden hat, der das wirklich machen mag. Also ich habe versucht, es so negativ wie möglich zu formulieren. Und das heißt, ich würde einfach mal, also es gibt einfach so eine Grundthese und ich versuche die dann mal so eine Viertelstunde ein bisschen auszuführen, zu illustrieren. Also die Grundthese ist eigentlich relativ kurz, dass ich sagen würde, dass also jede Idee einer Zwangsläufigkeit, mit der sich jetzt aus dem Klassenkampf, also aus der Auseinandersetzung um die Aufteilung des gesellschaftlichen Reichtums innerhalb dieser Gesellschaft eine herrschaftsfreie Gesellschaft irgendwann ergeben wird oder auch nur die Bewegung dahin, dass sich das auf jeden Fall irgendwie gerne komplett mal streichen würde, loswerden würde, diese Idee. Aber das heißt erstmal auf jeden Fall nicht, also dass der Klassenkampf damit irgendwie erledigt wäre, so als Konzept, als Strategie. Seine Interessen wahrzunehmen, ist erstmal innerhalb der Gesellschaft, glaube ich, schon so eine wichtige Voraussetzung dafür, dass das irgendwann mal anders wird. Also ohne, dass darüber nachgedacht wird, wer, warum, was bekommt und wovon das abhängt, wird es vermutlich sehr schwer werden, die Gesellschaft anders einzurichten. Und innerhalb dieser Gesellschaft ist Klassenkampf auch einfach eigentlich unerlässlich, also im Sinne von, der findet sowieso die ganze Zeit statt und es ist eher die Frage, inwiefern man sich daran eben beteiligt und mit welchen Absichten man das tut. Also wenn man nicht komplett ausgebotet werden will und oder vielleicht auch ohnehin schon über irgendwelche Privilegien verfügt, um zu sagen, das muss ich nicht machen, dann halte ich das einfach für nötig, also um überhaupt vom gesellschaftlichen Reichtum was abzubekommen oder mehr abzubekommen. Also Klassenkampf bedeutet für mich erstmal, also ich würde mich da auch eher so an, weiß ich nicht, Edward P. Thompson oder solche Leute anlehnen, jetzt weniger so an diese klassische ML-Vorstellung, dass Menschen in einer historischen Situation, in einer ganz konkreten Situation einfach ein gemeinsames Interesse erkennen, und sich dann einfach zu dessen Durchsetzung zusammentun. Also es gibt erstmal vielleicht dann so diese Klasse an sich, die das noch nicht unbedingt macht, also die vielleicht dieses Interesse hätte, es aber noch nicht wahrnimmt oder sich da eben nicht einsetzt in dieser Richtung. Die würde dann einfach sozusagen mehr oder weniger blind in ihrer ökonomischen, sozialen Rolle funktionieren. Und die Klasse für sich, das wäre dann genau die den Klassenkampf eigentlich führt, die sozusagen ihre Position an der Stelle bezieht. Die versucht sich einfach mehr zu verschaffen vom gesellschaftlichen Reichtum, mehr vom Kuchen abzubekommen und eventuell auch eben andere Verkehrsformen, andere Auffassungen durchzusetzen, die damit irgendwie zusammenhängen. in diesem Vorgang sehe ich auf jeden Fall zahlreiche Voraussetzungen dafür, dass es irgendwann mal anders wird, dass es irgendwann mal besser wird. Also erstmal die eigenen Interessen erkennen, indem man mal versucht, sie zur Geltung kommen zu lassen, dann eben auch erkennen, dass sie im Widerspruch zu anderen Interessen in der Gesellschaft stehen. Dabei einfach auch die gesellschaftlichen Regeln mal durcheinander bringen, sie als veränderbar erleben, erstmal mitbekommen, dass sich da was bewegen kann. Und das überhaupt auch mal das Ganze, also das Ganze, üble Ganze sozusagen, auch als zusammengesetzt aus Teilen und als erschütterbar kennenlernen. Erstmal feststellen, dass das alles nicht so festgefügt ist, dass also durch diese Auseinandersetzung sich da auch Sachen ändern können drin. Das wäre jetzt sozusagen diese Art von Klassenbewusstsein, die also dadurch praktisch entsteht, dass man diese Auseinandersetzung führt, also wahrzunehmen, dass sich die Lage ändern kann, auch zugunsten der Werktätigen, der Ausgeschlossenen, der Armen und so weiter. Das entsteht am besten auf diese Weise, also durch die Herausforderung aller auch eben entgegengesetzter Interessen in der Gesellschaft und dann eben auch durch die Entdeckung von möglicherweise Verbündeten, von Leuten, die partiell oder insgesamt ein ähnliches Interesse haben oder es in irgendeiner Weise teilen. Wenn sich erfolgreich was erstritten wurde, dann haben diejenigen, die vorher wenig Mittel, wenig Zugang zu Fähigkeiten, Informationen, zu Bildung und Institutionen hatten, im besten Fall einfach ein bisschen mehr davon. Je häufiger sie damit erfolgreich sind, desto mehr Möglichkeiten haben sie, an der Gesellschaft teilzuhaben und damit eben auch bessere Voraussetzungen, also, aber auch nicht mehr als das, um einmal über die Ordnung der Dinge hinauszuwachsen. Also es ist aber wirklich nur eine Voraussetzung. Also ja, und wichtig ist dann auch der Zusammenhang zwischen Klassenkampf und sowas wie Intersektionalität, weiteren Ausgrenzungskriterien in der Gesellschaft. Diese Klasse erstmal so an sich, die wird ja nicht nur positiv ökonomisch konfiguriert, sondern auch negativ über eben solche sozialen Ausschlusskriterien wie Rasse, Geschlecht, Krankheit und so weiter. Je mehr Zuschreibungen von faul, dumm, minderwertig, was auch immer, sich auf eine Person oder eine Personengruppe vereinigen lassen, desto billiger wird die ja dann. Also desto niedriger wird der Preis ihrer Arbeitskraft oder ihrer anderen Waren, die sie zu verkaufen hat, immer abzüglich aller von der Klasse für sich dann schon bestrittenen, erstrittenen oder wirksamen Empowerment-Faktoren. Wer mehrere solcher Ausschlusskriterien auf sich vereint, ist eigentlich ungleich härter getroffen und auch eigentlich irgendwie sozial stärker abgehängt und muss dann entweder umso rigoroser sein Interesse verfolgen oder sich eigentlich auch umso breiter auf Bündnisse einlassen. Also das heißt, je mehr solche Ausschlusskriterien wirksam werden, desto größer ist eigentlich oder müsste eigentlich auch das Interesse an dieser Auseinandersetzung sein. Nur, und da würde ich jetzt an die Grenze dessen kommen, was ich mir vom Klassenkampf erwarte oder erhoffe. Das sind alles erstmal binnengesellschaftliche Veranstaltungen, die vielleicht bestimmte Voraussetzungen für eine größere Veränderung schaffen, die sie jedoch keineswegs schon allein auslösen, herbeiführen oder auch dann einfach wirklich sind, wie das ja tatsächlich auch sich vorgestellt wurde. Die Umwälzung, die ich gerne sehen würde, an der ich mich auch gern beteiligen würde, die Einrichtung einer herrschaftsfreien, klassenlosen Weltgesellschaft mit gleichem Zugang zum gesellschaftlichen Reichtum für alle Menschen, ungeachtet ihrer Herkunft, hat bisher so noch nicht stattgefunden. Also Anläufe dazu sind entweder niedergeschlagen worden oder an sich selbst gescheitert, oft mit katastrophalen Folgen. Und von all dem ist auch heute kaum noch etwas übrig oder positiv formuliert, gerade kaum etwas vorhanden. So kann man das ja auch sehen. Ist ja auch eine Frage einfach von Zukunftseinschätzung und so weiter. Also ich würde sagen, die Revolution folgt nicht einfach aus dem Klassenkampf. Es scheint nicht zu reichen, jetzt irgendwie einfach genügend Klassenkampf aufzuhäufen, bis er irgendwann in die richtige Revolution umschlägt und eben nicht wieder in die ganzen falschen, die es immer wieder mal gegeben hat. Es muss noch die Entscheidung getroffen werden, die über die Gesellschaftsordnung hinausweist. Es muss noch der Schritt getan werden, sich nicht nur innerhalb der herrschenden Ordnung eine möglichst günstige Position zu verschaffen, Tarifabschlüsse, Rechte, Leistungen und so weiter, sondern es insgesamt anders haben zu wollen. die Kämpfe, die geführt werden, dazu zu benutzen, diese Veränderung einzuleiten, vorzubereiten, zumindest mal aufs Tapet zu bringen. Also ich, wie gesagt, und diese Zwangsläufigkeit sehe ich da nicht. Also wenn jemand tatsächlich dann dieser Gesellschaftsordnung so immer mehr abringen kann, sich dann tatsächlich einfach schon bestimmten Zugang verschaffen kann, ändert das einfach relativ viel daran, ob er jetzt wirklich das grundsätzlich überwinden will. Also es gibt auch so eine Art Korruption dadurch, also das dann nicht mehr überwinden zu wollen, weil man ja von der Gesellschaft immer mehr bekommen kann. Die Kämpfe der letzten Jahre haben allzu oft mit einigen umso erstaunlicheren Ausnahmen, muss man ja sagen, eher die bekannten Systemalternativen angestrebt, also irgendwie so eine keynesianistische oder sozialistische Verschiebung der Krisenverwaltung oder ihre faschistische Verschärfung, je nachdem, aus welcher Richtung das dann kam. Dazu gab es dann noch so diverse Stammes- und Bandenideologien und so weiter. Im Moment sehe ich mich da erstaunlicherweise gerade in dieser Frage Wolfgang Porth eigentlich am nächsten, was mich selber ein bisschen überrascht hat. Er hat also zuletzt nochmal betont, dass das Ende der Herrschaft nicht aus den Ableitungen und Theorien kommt und auch nicht aus der bisherigen Geschichte von Revolution und Klassenkampf, sondern aus dem Entschluss, mit all dem zu brechen. Und genau dieser Entschluss wurzelt nicht einfach in der Interessenverfolgung, so nötig diese sein mag, damit sich Menschen erstmal Zeit und Luft verschaffen, um mal über ihre Rolle in der Welt nachzudenken oder über die Möglichkeiten, sie besser einzurichten. Sie können nämlich einfach Zeit und Mittel auch einfach dafür verwenden, ihr Eigenheim auszubauen oder sich ein neues Auto zu kaufen, damit herumzufahren. Oder eben auch dazu, in der Konkurrenz einfach immer noch besser dazustehen, die anderen immer noch älter aussehen zu lassen. Mit immer noch mehr Schwung nachzutreten auch und dabei eben nur die richtigen Buttons zu drücken, völlig korrekt vorzugehen, sich nichts zu Schulden kommen zu lassen und so weiter. Das ist ja auch eine Frage eben auch von Voraussetzungen, von Möglichkeiten, die man da selber hat. Also ich sehe da immer diese Gefahr, dass eben auch dieser Klassenkampf einfach irgendwann an die Grenze stößt, nicht mehr inklusiv zu sein, also mehr Leute einfach zu umfassen, für die dann gestritten wird, sondern eben auch Leute irgendwann auszuschließen, die eben einfach dann nicht dazu gezählt werden, die eben meinetwegen dann als Illegalisierte oder als, wie das früher so schön hieß, das Lumpenproletariat einfach nicht dazu gezählt werden und gegen die man dann eigentlich auch mehr oder weniger schon Stellung bezieht. Diese größere Veränderung ging meiner Meinung nach dort los, wo es nicht mehr darum geht, zu besseren Konditionen zu arbeiten, sondern wenigstens versuchsweise überhaupt nicht mehr wahnförmig produzieren zu wollen oder das zumindest auch anzustreben, zu fordern, darüber nachzudenken. Eben einfach nicht mehr Lohn, sondern die Abschaffung des Lohns, nicht mehr Rechte, sondern die Überwindung der bürgerlichen Rechtsordnung. Ja, und die eigenen Auffassungen und Verkehrsformen einfach auch schon mal irgendwie versuchsweise in dazu geeignete Einrichtungen zu gießen. Wenn ich jetzt auf Beispiele verweisen soll, wo das irgendwie historisch schon mal aufgeblitzt ist und was ja auch hin und wieder mal vorkommt, sowas wie die Pariser Kommune oder die Anarchisten im Spanischen Bürgerkrieg, vielleicht auch verschiedene Bewegungen Ende der 60er Jahre oder der griechische Aufstand vom Dezember 2008, aktuell jetzt die Auckland Commune zum Beispiel, heißt das nicht, das sind jetzt irgendwie die Hebel, die es wuppen. Das ist eigentlich alles letzten Endes zu wenig gewesen. Es ist heute auf jeden Fall viel zu wenig, viel zu klein, viel zu unbedeutend. Und eben auch zum Beispiel bei Auckland ist es halt so, das ist halt ein Teil dieser Occupy-Geschichte, die insgesamt aber einfach wirklich überhaupt nicht so aussieht. Es ist einfach ja sonst schon eher um diesen bornierten Protest eigentlich gegen das Finanzkapital sonst geht. Also das ist ja da auch eher nur so eine Insel in so einer größeren Veranstaltung. Also ich würde unbedingt dagegen reden, jetzt den Klassenkampf irgendwie gering zu schätzen, sich jetzt irgendwie einzubilden, da gibt es nichts zu holen. Ich glaube, das kommt tatsächlich aus so einer mindestens mal trügerischen Position. Also ich würde schon sagen, dass alles, was arme, ausgeschlossene Werktätige und so weiter heute haben, das haben sie einfach schon deshalb, weil dieser Kampf geführt wurde irgendwann die ganze Zeit. Also ohne Klassenkampf wären wir, glaube ich, immer noch bei 14 Stunden im Kohlenschacht pro Tag mit Frau und Kind oder in der Koltanmine oder wo man dann heute ist. Wenn in der Gesellschaft einmal anders produziert werden soll, dann müssen auch einfach die Produzenten anders produzieren. Also das heißt, das ist schon der Ort, wo das tatsächlich passiert. Diese Vorstellung, das auch zu können, das ist halt, glaube ich, genau so ein Punkt, weshalb diese Fragestellung Klassenkampf auch einfach nicht egal ist. Also die ist nicht bloß erledigt oder überholt, sondern, also nicht erledigt oder überholt, sondern sie ist auch einfach nicht egal gerade. Falsche Bewusstsein ist, also die Ideologie dieser Gesellschaft hat als einen der zentralen Punkte eben genau diese Vorstellung, dass also es so eine Nation gibt, so eine Volksgemeinschaft gibt, die also in sich so einen Konflikt nicht kennt und die das also eher nach draußen austrägt gegen die anderen Nationen, als darin die Konkurrenz tritt. Genau als Gegengift dazu würde ich einfach immer auf diese Konflikte in der Gesellschaft einfach verweisen wollen, also immer darauf bestehen, dass das eben nicht konfliktfrei ist, das immer einfach auch hervorheben und betonen. Also genau da sehe ich auch die Möglichkeit, dieses falsche Bewusstsein mal in Bewegung zu bringen, mal durcheinander zu bringen, vielleicht auch teilweise aufzuweichen. Man also feststellt, dass das gar nicht so festgefügt ist, dass das Risse bekommen kann, weil man sich einfach mal für seine eigenen Interessen einsetzt, also eben auch in diesem kollektiven Sinn. Dieser Entschluss dann, die Gesellschaftsordnung wirklich umzuwerfen, der scheint mir aber damit zu tun zu haben, dass man dann trotzdem irgendwann von dieser Verhaftetheit an diesen Interessen auch nochmal zurücktritt, dass man sich nochmal herausnimmt aus der Gesellschaft, nochmal daneben stellen kann, dass man sich gerade eben von dieser Klasseninteressenfigur, die man da ist, auch nochmal lösen kann, die Gesamtlage irgendwie in Augenschein nimmt. Wovon das abhängig ist, ist schon irgendwie schwer zu sagen, also auch wenn man sich so historische Beispiele anschaut, aber es hat, glaube ich, schon viel damit zu tun, dass Leute sich irgendwie einfach mal die Luft verschaffen, sich irgendwie einfach auch mal sammeln können, was natürlich genau auch Voraussetzungen in den Resultaten von Klassenkampf hat, überhaupt erstmal die Zeit haben, in der man nicht arbeiten muss sozusagen, das ist ja ziemlich relevant, aber was man mit der Zeit dann anstellt, das ist halt die Frage, sich dann vielleicht wirklich die also sich einfach mal eben diese Besinnung dann einfach auch zu verschaffen, diese Möglichkeit von dem, also diesem allgemeinen Dauerrausch sozusagen einfach auch einen eigenen Rausch entgegenzusetzen zum Beispiel, das wäre so eine, das wäre so ein Punkt, den ich da sehen würde, also eine Möglichkeit der Sammlung. Und das muss aber immer im engen Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Konflikten passieren, also sonst wird es diesen Inhalt auch eigentlich nicht unbedingt bekommen. Man könnte auch sagen, dass das Beharren auf jetzt einfach so nüchterner, sachlicher Interessenpolitik tatsächlich auch immer mal wieder der Faktor gewesen ist, der soziale Bewegung davon fernhielt, über die Gesellschaftsordnung hinauszudenken oder hinauszugehen. Also es scheint meiner Meinung nach schon der Hege und Pflege dieses überschießenden Elements zu bedürfen, also dass man eben diese über die Gesellschaftsordnung hinausweisende Perspektive wirklich betont, dass man die wirklich zum Gegenstand macht, auf die Gefahren dieser Verselbstständigung von Klassenkampf dann eben in so eine nationale Perspektive oder eben in so eine auch nach unten gerichtete Perspektive einfach immer hinweist, also klar macht, das ergibt sich jetzt nicht einfach aus dieser Interessenverfolgung. Also das heißt, dass man sich tatsächlich auch immer nochmal die Gesamtlage veranschaulicht, nochmal so einen Schritt zurücktritt. Aber genau mit diesem Spagat sind, glaube ich, mittlerweile bisher eigentlich die meisten Bewegungen eigentlich eher grandios gescheitert. Also das hat es ja gegeben, also genau diesen Punkt, also auch wofür man dann streitet, was für Vorteile man sich auch in der Gesellschaft schon versucht zu erkämpfen, ob da überhaupt so eine Zielrichtung auf so ein überschießendes Element drin ist. Also ob man sich dann eben zum Beispiel auch einfach mal so ein, weiß ich was, so ein Park erstreitet oder die Legalisierung bestimmter Rauschmittel, die man für geeignet hält, da eben vielleicht auch mal auf andere Gedanken zu kommen. Also das ist ja auch dann einfach die Frage, wie das für jeden aussieht, also wovon er sich da was verspricht. Ja, also zusammenfassend würde ich sagen, dass aus dem Klassenkampf meiner Meinung nach schon, wenn er erfolgreich ist, für viele Leute einfach ein besseres Leben kommt, also einfach im Sinne von relativ besser. Aber eben noch nicht das gute Leben für alle. Das ist dann immer noch mal ein weiterer Entschluss und der passiert nicht von allein. Den muss man noch mal extra treffen und das hat was damit zu tun, dass man dann eben auch über diese Interessenverfolgung noch mal rausdenkt, noch mal rausgeht. Ja, das wäre erstmal so meine Einlassung.
Danke. Danke dir erstmal, Daniel, für deine Auslassung. Und Einlassung. sehr schön. Wir werden darauf natürlich später zurückkommen. Ich würde euch bitten, eure Fragen aufzuheben, damit wir nachher gemeinsam dann diskutieren können. Aber zuvor wollen wir auch den internationalen Kommunisten die Möglichkeit, KommunistInnen, die Möglichkeit geben, hier sich zu äußern.
Gut, ich habe meinen Vortrag der Übersichtlichkeit halber in 5 Thesen unterteilt. Und ich fange in meiner ersten These damit an, was wir überhaupt wollen. Die erste These lautet, Kommunismus ist machbar. Irgendwie ist es ein bisschen ungünstig. Heutzutage müssten durch den Einsatz von modernsten Produktionsmitteln wie Computern oder Industrierobotern nur noch ein Bruchteil unserer Lebenszeit gearbeitet werden, damit alle Menschen weltweit genügend Güter für ein Leben in Luxus haben könnten. Theoretisch könnte die Menschheit heute einen Großteil ihrer Zeit zur privaten und gesellschaftlichen Bedürfnisbefriedigung verwenden. Und damit ist im 21. Jahrhundert mehr denn je die Voraussetzung für einen Kommunismus gegeben, nämlich ein unendlicher Überfluss an Gütern, produziert mit einem Minimum an Arbeitskraft. Und statt Güter über den Austausch zu verteilen, wie das in der Mangelgesellschaft üblich war, also der Tausch hat er eigentlich dadurch seine Legitimation, dass es eine Güterknappheit vorherrscht und dass deshalb die Güter gegeneinander getauscht werden. Und weil das eben nicht mehr der Fall ist, verliert eigentlich auch der Austausch oder die Tauschgesellschaft ihre Legitimation und der Güterfluss könnte eben, oder der Güterüberfluss könnte auch kollektiv gesellschaftlich verteilt werden. Darüber hinaus wäre eine transnationale Planwirtschaft vor dem Hintergrund des World Wide Web eben auch administrativ organisierbar und demokratisch legitimierbar und der Kapitalismus als Tauschgesellschaft basierend auf der Verwertung der wahre Arbeitskraft verliert somit nicht nur moralisch seine Legitimation, sondern auch ganz rational. Also uns geht es als Gruppe eben nicht nur darum, den Kapitalismus moralisch zu kritisieren oder irgendeine Utopie in dem Sinne zu verfolgen, die irgendwie sich schön anhört, aber nicht realisierbar ist, sondern für uns geht es eben auch um die materiellen Hintergründe. Und gut, dann meine zweite These knüpft daran direkt an, um Kapitalismus, Ausbeutung und Verwertung, also darüber, wie Kapitalismus grundsätzlich funktioniert. Kapitalismus funktioniert nach der Logik des Profits und der Kapitalverwertung, der Verwertung des Werts, das heißt aus Kapital mehr Kapital zu machen. Es funktioniert so, dass Kapital in die Produktion investiert wird, dass daraus ein Profit generiert wird und dass der Profit aber auch wieder zurückinvestiert wird. Und dadurch findet eine immer weitergehende Kapitalanhäufung, eine Kapitalakkumulation statt. Und das ist eben eins der Wesen des Kapitalismus. Wenn wir uns das aber anschauen, wie eigentlich der Reichtum zustande kommt oder wie sich Kapital vermehrt, dann ist klar, Geld kann nicht arbeiten, Kapital kann nicht arbeiten und Kapital kann sich auch nicht aus sich selbst heraus vermehren, sondern der materielle Reichtum der Gesellschaft wird durch die Arbeitskraft der lohnabhängigen und der unterhaltsabhängigen Bevölkerung geschaffen, also auch der Leute, die beispielsweise Reproduktionsarbeit leisten. Und dadurch ist es im kapitalistischen Produktionsprozess überhaupt erst möglich, Profit zu erwirtschaften oder zu generieren. Der Mensch ist in der Lage, mehr herzustellen, als er zu seiner Reproduktion benötigt. Und dieses Mehr ist eben das, was der Kapitalismus oder der Kapitalist, das Kapital sich aneignet. Ein Großteil des materiellen Reichtums geht in der Produktion eben als Mehrwert oder als Profit ans Kapital, während die Lohnabhängigen nur ihre Reproduktionskosten bezahlt bekommen, also nur ihren Lohn bekommen und aber das Arbeitsprodukt, was eben im Produktionsprozess entsteht, beispielsweise ein Computer oder eine Dienstleistung, die eben da geschaffen wird, die hat uns nichts mehr anzugehen, die gehört quasi dem Kapital oder dem Kapitalisten, je nachdem, dem Unternehmen und wir als Lohnabhängige werden eben nur für unsere Arbeitskraft bezahlt. Und genau, also wie ich eben schon gesagt habe, der Profit wird wieder zurückinvestiert und immer wieder soll sich eben immer wieder erneut vermehren. Und das permanente in Bewegung setzen von Kapital, das ist auch eine wichtige Sache im Kapitalismus. Also es geht eben nicht nur alleine darum, dass sich Kapital vermehrt, sondern es geht auch darum, dass Kapital überhaupt in Bewegung bleibt, dass sozusagen Geld als allgemeines Zahlungsmittel, als Tauschäquivalent auch immer wieder beweisen muss, dass es einen bestimmten Wert hat. Und das ist auch ganz wichtig für die kapitalistische Ökonomie, dass es auch immer diese Bewegung sozusagen gibt, dass Kapitalismus immer am Laufen bleibt sozusagen. Und damit komme ich zu meiner dritten These, zu Klassengesellschaft. Kapitalismus ist eine Klassengesellschaft, Kapitalismus ist aber auch mehr als eine Klassengesellschaft. Der kapitalistische Produktionsprozess und die Notwendigkeit, Kapital durch die Ausbeutung von menschlicher Arbeitskraft in der Produktion zu verwerten, bestimmt alle Bereiche der kapitalistischen Gesellschaft und ist dessen Grundlage. Und alles ist im Kapitalismus nach der Profitlogik ausgerichtet. Und deswegen gibt es eben auch einen grundsätzlichen Widerspruch zwischen den Interessen der lohnabhängigen Bevölkerung und zwischen den Interessen des Kapitals. Also der Interessenswiderspruch ist klar, Profitmaximierung versus Lohnerhöhungen. Und beziehungsweise ganz konkret richtet sich Kapitalismus eben auch immer gegen unsere Lebens- und Arbeitsbedingungen oder Verhältnisse. Und das ist eben eine Sache, wie sich Klassengesellschaft konkret ausdrückt. Aber wichtig ist es, das war jetzt so ein bisschen ein kurzer Exkurs, wie Kapitalismus grundsätzlich funktioniert, und wichtig ist, dass sich der Kapitalismus oder die bürgerliche Gesellschaft eben nicht nur alleine an so abstrakten marxistischen Kategorien festmachen lässt und dass sich die Welt auch nicht nur mit einer Klassenanalyse erklären lässt. Wir vertreten als Gruppe einen recht weit gefassten Klassenbegriff. Es gibt in Deutschland auch relativ viele Menschen, die keine Lohnarbeit verrichten, die wir aber auch zur Klasse zählen, wie Erwerbslose, wie Menschen, die Reproduktionsarbeit leisten. Oder es gibt auch Leute, die zwar Lohnarbeit verrichten, aber keinen Mehrwert produzieren, wie Leute, die im Staatsdienst arbeiten, wie Lehrerinnen zum Beispiel oder Gewerkschaftler oder Leute auch teilweise im Gesundheitssektor, wo soweit er noch nicht sozusagen privatwirtschaftlich organisiert ist. Genau. Und was eben auch noch ein wichtiger Faktor ist, ist, dass es auch noch neben dem Klassenverhältnis noch die Unterdrückungsverhältnisse, Sexismus und Rassismus gibt und die Tatsache, dass Kapitalismus sich nicht aus sich selbst heraus reproduzieren kann, sondern dass es innerhalb des Kapitalismus Ökonomie oder Sphären geben muss, die jenseits kapitalistischer Ökonomie eben organisiert sind, wie eben die private Reproduktion im Haushalt. Und zur Klassengesellschaft ist es für uns wichtig und auch notwendig zu untersuchen, an welchen Stellen es im Kapitalismus Widersprüche und Sollbruchstellen gibt. Weil Kapitalismus ist eine Gesellschaftsordnung, in der es immer wieder Widersprüche und Konflikte, soziale Konflikte oder auch gesellschaftliche Konflikte gibt. Und ein Teil der lohnabhängigen Bevölkerung wird sich deshalb auch für seine oder ihre Interessen organisieren und zum Beispiel eben streiken, gegen Sozialabbau demonstrieren. Und punktuell wird in solchen Auseinandersetzungen auch der Kapitalismus oder Teile davon in Frage gestellt. Und letztlich sind es verallgemeinerbare gemeinsame Interessen und die gemeinsame Bezugnahme gegen und die Organisierung gegen soziale Zumutungen, die die Gemeinsamkeit der Klasse der Lohnabhängigen oder der Arbeiterinnenklasse, wie wir eben auch sagen, was das eben ausmacht. Und so gibt es beispielsweise jetzt aktuell in Deutschland gibt es ja nicht so viele soziale Proteste, aber auch da gibt es immer mal wieder auch größere Proteste. In südeuropäischen Ländern gibt es zurzeit relativ große Proteste, auch gegen die Sparprogramme natürlich. Und auch da sieht man konkret, wie sich die Gesellschaft sozusagen konkret auch ausdrückt, wie eben sozusagen die lohnabhängige Bevölkerung für ihre Interessen auch auf die Straße tritt und wie eben auf der anderen Seite sozusagen Kapitalinteressen dem entgegenstehen und wie auch Leute, die Kapitalinteressen vertreten, halt eben nicht für oder nicht gegen Sozialabbau zum Beispiel auf die Straße gehen. Das heißt, soziale Angriffe und Verschlechterungen und der permanente Druck auf unsere Arbeitskraft billiger und zu schlechteren Konditionen verkaufen zu müssen, das sind reale Auswüchse des Kapitalismus. Und genauso sind eben auch gesellschaftliche Kämpfe, ist der Widerstand dagegen, sind eben auch Ausdrücke des Kapitalismus oder die Antwort darauf. Unsere These, die vierte These ist, dass mit Vernunft alleine keine Revolution zu machen ist. Es gibt ja innerhalb von der Linken, die mit der Ideologie vom Antifaschismus sozialisiert wurde, also von Leuten, die Antifaschismus als eine Ideologie begreifen, die also, sag ich mal, nicht gucken, wie eine Gesellschaft eigentlich funktioniert, sondern die Antifaschismus sozusagen als Selbstzweck betreiben. Da gibt es eben eine Vorstellung von einer bürgerlichen Vernunft und Rationalität nach dem Motto, dass eigentlich jeder mündige Bürger, egal was er für soziale Interessen hätte, eigentlich gegen Kapitalismus sein müsste und eigentlich Kommunismus das einzig sinnvolle, rationale wäre und deshalb würde es auch keinen Sinn machen, von irgendwelchen Klasseninteressen oder sowas auszugehen, sondern eigentlich hätten ja auch die Kapitalisten kein Interesse an dem ganzen Quatsch, sich sozusagen für den Kapitalismus abzurackern oder irgendeiner Profitlogik hinterher zu rennen. Und Problem ist natürlich, dass wir in einer Zeit leben, in der die Klasse sehr stark fragmentiert ist und dass es gerade in Deutschland wenig konkrete Klassenkämpfe gibt. Und dazu kommt, was ich eben schon auch gesagt habe, dass Lohnabhängige zum Beispiel im Staatsdienst oder bei Vereinen oder Institutionen oder auch in unterschiedlichen Formen der Scheinselbstständigkeit, dass sie sich subjektiv gar nicht als Teil der Klasse begreifen. Weil sie natürlich auch nicht unmittelbar an der Mehrwertproduktion beteiligt sind. Und das alles begünstigt solche Vorstellungen, nachdem Kapitalismus eben nur so eine irrationale, absurde Gesellschaftsordnung wäre, die nach irgendeinem blinden Verwertungsprinzip funktionieren würde. Und das möchte ich eben zurückweisen. Ich gehe davon aus, dass grundsätzliche gesellschaftliche Veränderungen nicht von einer Handvoll Individuen durchgeführt werden können und revolutionäre Umwälzungen können auch nicht von einer Gruppe von Gleichgesinnten, die sich irgendwie zusammenschließen oder sowas, durchgeführt werden, sondern im Kapitalismus sind es gemeinsame soziale und gesellschaftliche Interessen, also nicht nur Klasseninteressen, auch Interessen beispielsweise gegen Rassismus oder Sexismus. Das sind die Lebens- und Arbeitsbedingungen, die dazu führen, dass Menschen massenhaft auf die Straße gehen, dass Leute sich eben sozial oder gesellschaftlich organisieren. Und die Klasse der Lohnabhängigen und Besitzlosen verfügt zumindest theoretisch über die Kraft und über die Möglichkeiten, die bestehende Gesellschaft, die bestehenden Verhältnisse revolutionär umzuwälzen, wenn sie sich zusammenschließt und wenn sie für ihre Interessen eintritt. Und insoweit verstehen wir die Subjekte, die sich sozusagen als Arbeiterinnenklasse verstehen, auch oder die Arbeiterinnenklasse als solches auch als ein revolutionäres Subjekt. Damit komme ich zu meiner letzten These. Ein wichtiger Punkt ist nochmal auch zu gucken, das Verhältnis von Klassenkämpfen und von kommunistischer Organisierung oder jetzt mal ganz allgemein gesagt von unserer Aufgabe auch als Linksradikale, wie wir sozusagen mit Klassenkämpfen umgehen, wie wir uns dazu verhalten, in Kämpfe intervenieren und so weiter. Und die Sache, dass die Arbeiterinnenklasse ein revolutionäres Subjekt ist, darf aber nicht mit dem Irrtum verwechselt werden. Die Klasse wäre von sich aus revolutionär. Da sind wir uns, glaube ich, auch so ein bisschen einig in der Frage oder ja gut, vielleicht auch in anderen Fragen, da können wir dann nochmal drüber diskutieren. Und so eine Vorstellung, dass die Arbeiterinnenklasse von sich aus revolutionär wäre, das endet häufig in recht absurden Formen von Arbeitertümelei, wie es das beispielsweise bei den K-Gruppen gab, dass dann irgendwelche Forderungen, die es quasi auf der Straße gab, übernommen wurden, völlig kritiklos, oder dass versucht wird, der Arbeiterinnenklasse irgendwie nach dem Mund zu reden, dass irgendwelche Forderungen aufgestellt werden oder sowas. Oder die schlimmste Form davon ist dann eine Heroisierung von Lohnarbeit, wie es das beispielsweise im Nationalsozialismus gegeben hat. Und es ist völlig normal, dass ein großer Teil der lohnabhängigen Bevölkerung den Kapitalismus gar nicht in Frage stellt oder sogar reaktionäre politische Strömungen unterstützt, dass es beispielsweise auch einen Rassismus gibt in der Arbeiterinnenklasse, um es mal konkret zu sagen. Es liegt einfach daran, dass die bürgerliche Ideologie im Alltagsbewusstsein einfach zu stark in der Klasse verankert ist. Das geschieht nicht alleine durch sozusagen die bösen Medien oder durch irgendeine Manipulation oder durch das, was uns die Politiker tagtäglich erzählen, sondern es ist schlichtweg auch der bürgerliche Alltagsverstand, eine Alltagslogik, die uns tagtäglich auch prägt, dass das einzelne Individuum nur bestimmte Wahlmöglichkeiten haben und im Grunde sich deshalb innerhalb entsprechend kapitalistischer Logik verhält oder auch innerhalb gesellschaftlicher Logik, wenn wir noch Sexismus und Rassismus quasi mitdenken. Und das einzelne Individuum hat erstmal nur begrenzte Wahlmöglichkeiten. Also zum Beispiel, um eben genug Geld zum Leben zu haben, dass man eben arbeiten geht, um Lohnarbeit verrichtet, um einen Lohn zu kriegen, oder dass eben an der Supermarktkasse, dass ich da eben bezahlen muss, dass ich die Waren, die ich brauche, sozusagen über den Austausch erhalte. Und der Verweis, dass es auch anders sein könnte, zum Beispiel eben auf eine Überflussgesellschaft, in der wir ja eigentlich leben, und dass eine Warenwirtschaft deshalb eigentlich überflüssig wäre, das widerspricht ja zunächst erstmal jeder Alltagserfahrung. Und für uns stellt sich hier die Frage nach einer kommunistischen Organisierung. Unserer Meinung nach ist es eine wichtige Aufgabe von Revolutionärinnen und Revolutionären, dass geschichtliche Erfahrungen gesammelt werden, dass ein historisches Gedächtnis entwickelt wird, dass wir versuchen zu verstehen, wie Kapitalismus funktioniert, dass wir den Zusammenhang zwischen konkreten Folgen des Kapitalismus und eben der Funktionsweise vom Kapitalismus auch ja, erklären und auch versuchen inhaltlich zu vermitteln. Und dass wir auch eine kommunistische Perspektive entwickeln und diese auch in den Kämpfen sichtbar machen. Was ist gekommen hier? Genau. Es ist notwendig, dass konkrete gesellschaftliche und soziale Kämpfe praktisch unterstützt werden und inhaltlich auch unterstützt werden. Kommunistische Positionen müssen von außen in die Kämpfe reingetragen werden. Wir verstehen das als ein dialektisches Verhältnis. Das heißt, dass wir als Revolutionärin sehr wohl uns an Kämpfen beteiligen, aber dass trotzdem bestimmte Auseinandersetzungen, eine bestimmte inhaltliche Arbeit außerhalb der Kämpfe stattfinden muss und eben eine bestimmte Kritik wieder in die Kämpfe zurückgetragen werden muss, und dass wir aber auch uns nicht als sozusagen Lehrmeisterin oder so verstehen, sondern dass wir aus den Kämpfen auch lernen und soziale Auseinandersetzungen innerhalb des Kapitalismus sind sehr wichtig, weil da eben die Alltagserfahrungen sozusagen der lohnabhängigen Bevölkerung auf eine Kapitalismuskritik, weil das da eben zusammenfällt. Und genau, und was halt eben wichtig ist, ist, dass Positionen in die Kämpfe reingetragen werden müssen, die über konkrete Alltagserfahrungen hinausgehen. Und wenn man eben davon ausgeht, dass Klassenkämpfe nicht alleine zu einer befreiten Gesellschaft führen, dann ist es halt eben, wie gesagt, notwendig, dass wir Positionen eben einfach versuchen, in die Kämpfe zu vermitteln. Ja, dabei möchte ich es erstmal belassen. Genau.
Genießt den Applaus. Es wird natürlich noch mehr davon geben, aber ihr habt ihn euch erstmal verdient. Danke erstmal. Ich will gleich, bevor wir hier ins Publikum gehen und Fragen stellen, auch nochmal ein paar Fragen loswerden. Und zwar habt ihr beide auf den Widerspruch von Kapital und Arbeit verwiesen. Die einen haben gesagt, oder also du hast ganz konkret gesagt, es gibt ArbeiterInnen und Kapital und hast auch einmal das Wort KapitalistInnen fallen lassen. Du hast immer nur von ArbeiterInnen und auf der anderen Seite Kapital gesprochen. Das ist interessant und ich würde euch gerne fragen, warum ihr das eine sagt oder das andere. Und es stellt sich damit ja nun auch die Frage, ob sich denn nun alle organisieren lassen gegen den Kapitalismus. Ja, das hörte sich bei dir ein bisschen so an. Klassenkampf als Perspektive für alle. Alle leiden unter dem System. Dann sollten sich auch alle dagegen organisieren lassen oder sich selber organisieren. Wohingegen es bei dir ganz klar so ist, oder bei euch, dass es ein revolutionäres Subjekt gäbe. Da könnt ihr euch gleich auch mal streiten, ob es das gibt oder nicht. Und im Anschluss daran ist natürlich die Frage, gerade für die radikale Linke, die sich als emanzipatorische Linke begreift, kann denn sozusagen, also wie emanzipatorisch ist das Konzept des Klassenkampfes? Schließt es nicht zunächst Menschen von der Bewegung oder dieser Revolution, die da gemacht werden soll, aus? Braucht die Emanzipation aller Menschen zunächst die Betonung und die Konstruktion von Differenz, also die Unterteilung in Klassen, oder braucht sie es nicht? Das ist die Frage. Und damit zusammenhängend könnte natürlich auch gefragt werden, ist es nicht so, dass das Konzept des Klassenkampfes zu einer verkürzten und personalisierten Kapitalismuskritik führt und allein deswegen schon ein Irrweg ist? Ich glaube, ihr habt jetzt Zeit, euch dazu zu äußern. Wer will beginnen?
Also ich kann ja mal anfangen. Also diese Überlegung, wer jetzt tatsächlich von so einer Umwälzung profitieren wird. Also prinzipiell würde ich natürlich davon ausgehen, dass alle was davon hätten, wenn alle den gleichen Zugang zum gesellschaftlichen Reichtum hätten. Das ist allerdings, solange wie es die Gesellschaftsordnung gibt, natürlich also nicht allen im gleichen Ausmaße wie klar oder vermittelbar oder bewusst. Und ich denke, also je mehr man tatsächlich von dieser Gesellschaft schon profitiert jetzt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man auf diesen Gedanken kommt. Also deswegen würde ich schon auch sagen, dass es das also bei den Werktätigen, bei den Ausgeschlossenen, bei den Armen wahrscheinlicher ist, dass sie zu dem Punkt kommen, okay, ich bekomme ja hier auch eigentlich wirklich kaum was, ich will es tatsächlich anders haben. Aber tatsächlich hat es immer Klassenverrat gegeben sozusagen. Es hat immer Leute gegeben, die offensichtlich aus dem Bürgertum kamen und sich trotzdem für eine klassenlose Gesellschaft eingesetzt haben. Also es ist auch nicht so, dass das dort nicht aufkommt. Es ist nur, glaube ich, einfach sehr viel unwahrscheinlicher. Und jetzt in der konkreten Auseinandersetzung wird man schon, glaube ich, auf diese organisierten Interessen dann stoßen von Leuten, die das gerne so erhalten wollen. Und das ist dann schon eher besitzende Klasse. Es gibt aber eben auch, wie gesagt, offensichtlich eine ganze Menge Leute, die eigentlich Werktätige sind, die aber eben trotzdem sich da in gewisser Weise auf der Gewinnerseite sehen, die einfach so viel Einkommen haben, sich einfach dann mit ihrem Häuschen und ihrem Auto einfach ganz wohl fühlen damit und ihren gelegentlichen Urlaubsreisen oder was es dann ist, was einen so mit der Gesellschaft auch irgendwie versöhnt an der Stelle. Also ich sehe da irgendwie eher so eine Art Bestechungszusammenhang, wenn man so will, der einfach unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Und das sind aber erstmal nur so diese Ausgangswahrscheinlichkeiten, ob jemand jetzt darauf ansprechbar ist. Wie gesagt, also in der Tendenz würde ich schon sagen, dass das eigentlich im Grunde für alle eine bessere Ordnung ist. Also auch wenn jetzt jemand mehr bekommt, bekommt er ja eben nur mehr von diesem gesellschaftlichen Reichtum, der einfach im Zweifelsfall auf Kosten anderer einfach funktioniert. Ich kann also einfach nur noch mehr bekommen, was auf Kosten anderer dann funktioniert. Muss das auch entsprechend irgendwie beschützen und verteidigen und mich da irgendwie auch gegen Konkurrenten durchsetzen und muss halt zusehen, dass mir keiner was klaut, dass mich keiner übers Ohr haut, mich da vielleicht auch sozial irgendwie isolieren, wenn ich mehr habe. Das ist ja auch, also das sind ja auch alles Begleiterscheinungen davon, auch für jemanden, der jetzt mehr hat sozusagen, die gar nicht unbedingt nur erfreulich sind. Ja, aber also ich würde trotzdem sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auf diese Idee kommt, dass das alles anders werden muss, ist viel größer, wenn er jetzt schon eigentlich davon auch sichtbar ausgeschlossen ist oder das mitbekommt, wie viel ihm einfach vorenthalten wird. Ja, das wäre vielleicht so die Frage dazu. Und Ja, zu diesem Ausschlussding, zu dieser Frage nachher zur Differenzkonstruktion und so weiter. Es sind ja trotzdem alles konkrete Menschen, die das tun. Also das heißt auch die Leute, die in diesen Klassen sich dann verorten. Natürlich ist das immer eine Konstruktion. Natürlich erkenne ich dann ein gemeinsames Interesse und formuliere das dann als solches. Das wird immer irgendwo eine Verallgemeinerung sein. Die wird eine ganze Menge Details, Spezialfragen, Einzelfälle, Überschneidungen und so weiter nicht berücksichtigen können. Und also insofern würde ich auch immer sagen, das ist einfach eine Möglichkeit, sich das alles erstmal aufzuschließen, erstmal festzustellen, okay, es gibt da unterschiedliche Interessen, Leute haben eine unterschiedliche Stellung in diesem Produktionsprozess und so weiter. Aber das erklärt jetzt nicht unbedingt alles und es erklärt auch jetzt nicht den gesamten Konflikt und ich kann auch nicht unbedingt immer so eine klare Linie ziehen, wer sich da jetzt genau wo befindet. Also viele Menschen sind dann einfach in einer Doppelrolle, wenn man so will, also dass sie dann tatsächlich doch auch mit einem bestimmten lohnabhängigen Einkommen dann aber einfach auch die Möglichkeit haben, wiederum Leute zu beauftragen, irgendwas für sie zu tun und so weiter. Also das ist teilweise nicht so einfach jetzt auseinanderzuhalten. Also diese Frage jetzt, inwiefern das eine Konstruktion ist, die finde ich halt ein bisschen banal. Also das ist ja klar. Also das machen Menschen halt. Sie schließen sich zusammen und versuchen sich das dann irgendwie, versuchen einfach so ein übergreifendes Interesse auch zu formulieren. So, und dass das nicht unbedingt immer alles einschließt und erfasst, das finde ich jetzt nicht so überraschend auch einfach. Das ist für mich jetzt kein Argument dagegen unbedingt, dass das passiert. Also. Ja, also ich finde das wichtig, dass man das im Kopf behält, dass das halt genau diese Konstruktion ist. Also dass das jetzt nicht einfach Landkarte ist gleich Territorium ist zum Schluss. Aber für mich ist das kein Argument, das irgendwie wirklich fallen zu lassen, das nicht trotzdem zu benutzen, halt in so einem Sinn, dass man dann trotzdem versucht, also jetzt über die Gesellschaft wirklich hinauszuwirken dabei. Ja, wäre jetzt erstmal so mein Part dazu.
Nur noch ganz kurz, bevor du drankommst, vielleicht noch im Anschluss daran eben die Frage, ob nicht genau dieser Ausschluss eben auch eine verkürzte Kapitalismuskritik, eine personalisierte Kapitalismuskritik eben, ob sie dem nicht Vorschub leistet. Aber wenn du damit kein Problem hast, ist das natürlich auch interessant für uns.
Na, das richtet sich ja weniger nach innen als nach außen. Also sich jetzt selber erstmal seiner eigenen Stellung im Produktionsprozess bewusst zu werden, heißt ja nicht automatisch, dass ich jetzt unbedingt so ein stereotypes Bild von anderen Leuten entwickeln muss. So, das passiert dann auch. Das ist halt auch Teil der Ideologie des Falschbewusstseins, dass man sich eben gegen andere Nationen irgendwie aufbaut, dass man irgendwie dann so rassistische Positionen bezieht, andere Ausschlusskriterien einfach übernimmt in der Weise. Das liegt aber jetzt nicht daran, dass man sich über seine eigene Position irgendwie versucht ins Klare zu setzen. Also ich glaube, das kommt einfach nicht daher. Also es wäre natürlich immer wichtig, dass man, wo auch immer sowas dann passiert, wo halt genau diese Vorstellungen übernommen werden oder eben auch vertreten werden, dass man dem entgegenwirkt auf jeden Fall. Aber ich sehe eben auch, also genauso wie es keine Zwangsläufigkeit gibt, mit der aus dem Klassenkampf jetzt die Revolution kommt, gibt es auch keine Zwangsläufigkeit, mit der da jetzt unbedingt so eine Personalisierung draus entstehen muss. Also das würde ich nicht so sehen.
Gut, also zu der ersten Frage, sozusagen Kapitalisten, beziehungsweise, ich verwende mal den klassischen Begriff Proletarier. Es ist natürlich schwer, da eine klare Grenze festzumachen, zumindest es gibt ja die analytische Definition, Leute, die eben Lohnarbeit verrichten, die Mehrwert produzieren und so weiter. Aber es ist ja schwer, da jetzt eine reale Grenze festzumachen, also jetzt zu sagen, jeder, der mehr als 3.000 Euro verdient, der gehört nicht mehr zur Arbeiterinnenklasse oder teilweise ist es auch schwer in den verschiedenen Beschäftigungsverhältnissen mit Selbstständigkeit, Scheinselbstständigkeit da eine klare Grenze zu definieren. Ich denke, was sehr wichtig ist, ist die Frage, wie sich die Klasse konkret in konkreten Auseinandersetzungen konstituiert, beziehungsweise nicht nur in Auseinandersetzungen, sondern schon davor im Prinzip, schon in Diskursen, wenn man so will. Also schon in dem Moment, wo wir als kommunistische Gruppe oder als Menschen, wie auch immer, auf der Straße mit Leuten oder mit Freunden oder sowas diskutieren, allein da zeigt sich ja schon, was Leute für Positionen vertreten, wie sich Leute verstehen und so weiter. Und weiter geht es eben dann in konkreten Auseinandersetzungen. Und ich finde, da zeigt sich das halt eben schon, wer sozusagen auf welcher Seite steht, wer welche Interessen vertritt, wer eben ja, dafür ist, dass Löhne gekürzt werden sollen, dass gut Sozialleistungen gekürzt werden sollen. Es gibt natürlich auch innerhalb der Klasse sozusagen ein Gegeneinander ausspielen und so weiter. Aber trotzdem gibt es in konkreten Auseinandersetzungen halt eben schon eine ja, klare oder eine einigermaßen klare Trennlinie. Und ich finde, dass das schon ein wichtiges Kriterium ist, woran ich das eben festmachen würde, anstatt es jetzt, also ich finde auch die abstrakte theoretische Begründung natürlich schon wichtig, aber jetzt, aber es ist halt eben nur eine Variante. Die zweite Frage, wie emanzipatorisch ist das Konzept des Klassenkampfes? Weil ja sozusagen ein Teil der Bevölkerung, die Kapitalistenklasse, quasi ausgeschlossen wird. Naja, da komme ich wieder zu dem, was ich schon gesagt habe, dass eben eine Revolution nicht von einer Handvoll Individuen durchgeführt wird, sondern von Klassen oder von einer großen Anzahl von Menschen, sage ich mal ganz allgemein. Und es ist nun mal die Klasse der im weitesten Sinne Lohnabhängigen, Besitzlosen, die mit den Zumutungen des Kapitalismus konfrontiert sind und die sich dann auch am ehesten Gedanken darüber machen, was denn das Problem vom Kapitalismus ist und die auch am ehesten dann auch ein Interesse entwickeln können, den Kapitalismus zu entwickeln, zu überwinden, meine ich. Das heißt es aber wiederum nicht im Gegenschluss sozusagen, dass es nicht auch einzelne Leute geben kann, die vielleicht von ihrer Klassenzugehörigkeit zur Kapitalistenklasse gehören würden, die aber vielleicht trotzdem revolutionäre Politik betreiben können, wie zum Beispiel Marx oder Engels oder sowas. Aber ich würde es halt eben nicht hausieren gehen, was weiß ich, ja gut, lieber Kapitalisten bekämpfen mit uns zusammen den Kapitalismus oder irgendwie sowas, das macht halt eben keinen Sinn, sondern im Durchschnitt, finde ich, ist es halt eben schon notwendig, an die Klasse der Lohnabhängigen sozusagen zu appellieren. Und zum dritten Punkt, zu der verkürzten Kapitalismuskritik. Naja, es ist ja ein Problem häufig, wenn Kapitalismus moralisch oder nur moralisch kritisiert wird, wenn Kapitalismus mit Positionen kritisiert wird, die eigentlich innerhalb kapitalistischer Logik sind. Wenn also letztlich davon ausgegangen wird, ja, es sind irgendwie böse Leute, böse Kapitalisten, böse Politiker, die falsche Entscheidungen getroffen haben, wenn letztlich der Kapitalismus eben nicht wirklich in Frage gestellt wird, sondern wenn eben eine Kritik eben nur an einer vermeintlich falschen Politik zum Beispiel geübt wird, wenn gesagt wird, die aktuelle Krise, die liegt ja daran, weil irgendein Politiker eine falsche Politik betrieben hätte oder weil die Griechen alle faul sind oder sowas. Sowas führt jetzt dann zu einer verkürzten und zu einer personalisierten Kapitalismuskritik. Und im Gegensatz dazu, wenn man eben die Verhältnisse kritisiert, wenn man eine Kritik am Kapitalismus an sich übt. Ein Kapitalismus ist natürlich schon eine Gesellschaft, die auch, die Verhältnisse werden schon von konkreten Menschen auch gemacht. Und da gibt es halt nun mal Leute, die sozusagen Lohnarbeit verrichten, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, Menschen, die Reproduktionsarbeit leisten und halt Menschen, die eben sozusagen Kapitalisten sind, die Eigentum an Produktionsmitteln haben. Insoweit gibt es eben schon Personen, wie ich das ja gerade eben auch gesagt hatte. Aber es ist eben wichtig, die Verhältnisse zu kritisieren und nicht irgendeine moralische Kritik zu üben, dass jetzt irgendjemand eine falsche Politik gemacht hätte oder sowas, weil das ist ja letztlich eine Kritik, die ist systemimmanent, die bewegt sich innerhalb kapitalistischer Logik und die ist deshalb auch falsch.
Danke erstmal, wir kommen gleich ins Publikum. Ich habe bloß noch selber zwei ganz tolle Fragen an die und die wollte ich auch noch loswerden, weil sonst wird das ja alles nichts. Also mit meinen Fragen, natürlich, nicht mit dem Abend. Genau. Zunächst erst nochmal. Also ihr habt beide darauf verwiesen, dass Klassenkampf erstmal natürlich okay wäre und generell ja auch, aber dass es immer dazu führt, also das spontane Bewusstsein, will ich jetzt mal sagen, ja, so mit Rosa Luxemburg vielleicht, also es gibt ein spontanes Bewusstsein der ArbeiterInnenklasse und das ist vielleicht doch eher, den rede ich ja eigentlich mit Lenin, trade-unionistisch, also gewerkschaftlich und zielt bloß auf Verbesserungen quasi innerhalb des Kapitalismus. Und trotzdem aber habt ihr immer wieder hervorgehoben, dass der Klassenkampf also wichtig wäre. Jetzt würde ich also gerade dir auch die Frage stellen, na, vielleicht ist es ja doch nicht so und führt der Weg zum Kommunismus über die proletarische Revolution, ja oder nein?
Ganz klar, ja. Aber eben nicht nur die proletarische Revolution. Wichtig ist eben uns auch die Unterdrückungsverhältnisse, eben auch Rassismus und Sexismus einzubeziehen. Aber wo ich vielleicht am Ende meines Vortrages ein bisschen ins Stottern geraten bin, da möchte ich vielleicht nochmal näher drauf eingehen. Und ich finde tatsächlich die Punkte, die Lenin da ja damals angeschnitten hat in seinem Werk Was tun, sehr wichtig, weil die nach wie vor aktuell sind. Und weil es letzten Endes auch theoretisch das auch begründet, was Daniel gesagt hat, dass eben die Arbeiterinnenklasse aus sich heraus nur ein gewerkschaftliches Bewusstsein entwickelt, dass es eben keinen Automatismus gibt, dass die Kämpfe von sich aus immer stärker, immer radikaler, immer krasser werden oder so, sondern es bedarf eben einer eigenständigen kommunistischen Organisierung. Es ist eben notwendig, dass Position eben in die Kämpfe reingetragen werden, dass bestimmte Dinge vermittelt werden, weil eben im Durchschnitt in der Allgemeinheit ist es halt nun mal so, dass, das merkt man ja auch, wenn man sich mit Leuten unterhält, dass schon in vielen Punkten gesagt wird, ja, das und das läuft irgendwie schlecht im Kapitalismus und aber dass die Leute, dass ein Großteil der Leute den Zusammenhang, wie Kapitalismus funktioniert, eben erstmal alleine aus sich heraus halt eben nicht versteht. Dazu ist eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus notwendig. Und das ist halt eben keine Sache, die man mal spontan einfach so sozusagen entwickeln kann. Das muss in einer organisierten Form entwickelt werden. Dazu ist eine Kontinuität, eine Verbindlichkeit und so weiter notwendig. Und ja, und das ist halt eben auch notwendig, um falsche Erklärungsmuster, da kommen wir dann wieder zu einer verkürzten Kapitalismuskritik oder sowas, um sowas eben auch zu widerlegen. Ja, das ist halt eben ein wichtiger Punkt.
Würdest du ihm zustimmen? Also zumindest ist nochmal so ein bisschen dagegen steuern im Sinne von also ich würde jetzt auch nicht, also okay, klar, Proletkult, Arbeitertümelei und so weiter, das ist alles ein großes Problem, aber ich würde jetzt auch nicht umgedreht einfach in so eine Art, soll man sagen, werktätigen Verachtung da irgendwie einsteigen wollen, dass das sozusagen aus den Leuten gar nicht kommen kann. So, dass ich jetzt einfach mich da irgendwie rausnehme und sage, ich trage das da so irgendwie selber rein in irgendeiner Weise. Also auch wenn das jetzt bloß so rüberkam, also ich glaube, es ist ja gar nicht so gemeint gewesen, aber wenn das jetzt so stehen bleiben sollte, also ich bin auch einfach Werktätiger sozusagen und ich habe mir auch irgendwie diese Positionen irgendwie aneignen können, was auch immer. Und es kam auch immer wieder aus diesen konkreten Bewegungen von Leuten selber, die gar nicht jetzt der Anleitung da so großartig bedurft haben, von draußen, von oben, von irgendwas. Also der Klassenverrat war schon oft nützlich, dass Leute nochmal das, was sie jetzt weiter oben vielleicht schon mal rausbekommen haben, über die Welt auch nach unten durchstellen. Also so wie Marx jetzt beispielsweise. Aber also auch Marx hat sich einfach den Kommunismus nicht ausgedacht. Also der ist auch tatsächlich vorher schon als eine soziale Bewegung entstanden. Der kam hat er auf Sachen zurückgegriffen, die schon passiert sind, die von den Werktätigen einfach mal schon auch entwickelt worden waren oder also vielleicht nicht in der ganzen Tragweite, in der ganzen Klarheit und so weiter. Aber das ist eben auch nicht einfach jetzt in dieser Weise von oben einfach heruntergefallen und hat dann die Arbeiterklasse befruchtet oder sowas. Also da würde ich auf jeden Fall auch nochmal dagegen reden. Also nicht jetzt unbedingt sagen, da muss alles erst reingetragen werden, da ist noch nichts. Die Leute sind von alleine einfach immer erstmal nur so borniert und blöd. Das wäre vielleicht auch eine Kritik, die ich an dieser Lenin-Position durchaus üben würde, die sich ja auch praktisch politisch dann durchgeschlagen hat. Also in der Position zu Arbeiter, Selbstverwaltung, Räten und so weiter in der UdSSR. Also dass es dann die Überlegung gab, dass man die Leute tatsächlich unbedingt anleiten und erziehen muss unbedingt, dass alles, was von denen selber kommt, über diese Borniertheit nicht hinauskommen kann. Also das wäre mir auch noch wichtig. Also wenn man jetzt nicht in das andere Extrem umkippt und sagt, dass ja, da ist noch gar nichts, das ist Quark, glaube ich.
Okay, genau. Und ihr seid sofort dran und ich werde jetzt wirklich auch meine letzte Frage los und dann haben wir hier eine Stunde zugebracht vorne auf dem Podium und dann seid auch wirklich ihr dran. Und zwar, ihr beide habt schon verwiesen auf Unterdrückungsmechanismen wie Race und Gender und habt ganz kurz beide immer nur gesagt, also es hört sich beinahe so an, als wollt ihr das bloß mal loswerden, ja, dass es irgendwie mit Class zusammenhängt. Und jetzt würde ich euch mal noch fragen, ja, wie hängt es denn eigentlich zusammen? Gibt es davon wichtigere oder unwichtigere sozusagen Verhältnisse, Konflikte? Gibt es Haupt- und Nebenwidersprüche? Wie seht ihr das?
Also historisch geht die Geschlechterherrschaft der Klassenherrschaft voraus. Also ist vielleicht auch das erste, oder vielleicht war es die erste Form davon, wenn man so will. Also die Blaupause dafür, wie sich das dann etablieren konnte. Sitzt auch möglicherweise schon aus dieser Gestehung heraus einfach noch erheblich tiefer, ist vielleicht auch gar nicht so ohne weiteres jetzt im Zuge einer Politisierung oder irgend so einer Bewusstwerdung jetzt so automatisch mit im Topf. Also das ist tatsächlich was immer extra mit zum Thema gemacht werden muss, was tatsächlich immer mit auf den Tisch gehört, dass das systematische Verhältnis jetzt gerade vom Kapitalismus dazu ist halt auch gar nicht so einfach. Also es gibt da eher so eine, soll man sagen, vielleicht eher so ein taktisches Verhältnis dazu. Also je nachdem, ob das gerade sozusagen für die Kapitalverwertung nützlich ist oder nicht, mehr Frauen eben auch in den Arbeitsprozess einzubinden oder nicht, wie sich das durchsetzen lässt, was weiß ich jetzt, im Kriegsfall oder so, dann darauf zurückgreifen zu müssen, das ideologisch auch zu unterfüttern. Also das ist, glaube ich, alles nicht egal. Also ich würde auf jeden Fall diese Rede von Haupt- und Nebenwiderspruch einfach, glaube ich, so nicht übernehmen wollen. Also das ist nochmal ein Unterdrückungsverhältnis, das vor dem Kapitalismus existiert hat, das auch vor der Klassengesellschaft existiert hat, und das sozusagen auch eine andere Begründung, eine andere Legitimation hat als nur das. Also da gehen wir dann schon eher so an die Wurzel von Herrschaft, also wie das eigentlich grundsätzlich funktioniert, was da auch zu überwinden ist. Also wenn man so will, ist das eben auch tatsächlich ein gemeinsames Interesse, dass Menschen erkennen können, dass sie also in dieser Weise ausgeschlossen werden, dass da sozusagen ein Ausschluss gegen sie passiert, wo sie sich dann auch zusammentun können, um das zu überwinden, und wo eben genauso dann auch eine revolutionäre Perspektive daraus entstehen kann oder nicht, also je nachdem, ob es dieses überschießende Element gibt. Ja, also ich finde diese Unterteilung seltsam eigentlich dann eher. Also das ist dann konkret in jetzt so binnenkapitalistischen Auseinandersetzungen funktioniert es natürlich so, dass es da auch sozusagen von der Logik der Kapitalverwertung her einfach ein Nebenwiderspruch ist. Also ein Kriterium, was ich vorhin meinte, durch den jemand einfach billiger wird, also abgewertet werden kann, ausgeschlossen werden kann, wodurch auch Leute gegeneinander aufgebracht werden können. Also durch zusätzliche Ausschlusskriterien es die Möglichkeit gibt, dass Leute dann eben auf so einer rassistischen oder sexistischen Grundlage auch gegeneinander ausgespielt werden können oder sich gegeneinander ausspielen, wenn man so will. Aber das ist sozusagen jetzt so in dieser Situation. Also das wäre jetzt einfach eher, dass man dann die Logik der Kapitalverwertung dann übernimmt, wenn man das auch selber bloß für so einen Nebenwiderspruch hält, glaube ich.
Ja, du hast da schon viel gesagt dazu. Ja, die Haupt- und Nebenwiderspruchstheorie geht eben davon aus, dass es das Klassenverhältnis gibt und dass Sexismus und Rassismus sich linear sozusagen reduzieren lassen auf sozusagen kapitalistische Ökonomie. Und ja, das ist eben aus mehreren Gründen auch falsch. Rassismus und Sexismus gab es bereits vor dem Kapitalismus, gab es früher als den Kapitalismus. Und Rassismus und Sexismus haben sich mit dem Kapitalismus verändert. Die drei Säulen sozusagen, rassistische Unterdrückung, sexistische Unterdrückung und das Ausbeutungsverhältnis, die sind eng miteinander sozusagen verwoben. Und deswegen ist es auch nicht so einfach möglich, jetzt sich vorzustellen, dass es innerhalb der bestehenden Gesellschaft, dass Sexismus einfach so abgeschafft werden könnte, sondern ja, wird schwer zu erklären. Gut, vielleicht gehe ich nochmal auf eine andere Sache ein. Ein Wesensmerkmal am Kapitalismus ist, dass Kapitalismus sich nicht aus sich selbst heraus reproduzieren kann. Und deshalb ist es eben notwendig, dass Reproduktionsarbeit außerhalb kapitalistischer Ökonomie stattfindet, zumindest ein Teil der Reproduktion, also zum Beispiel in einem häuslichen Rahmen. Und in dem Bereich ist es eben so, dass bestimmte Tätigkeiten eben Frauen zugeschrieben werden und dass das halt sozusagen mit der Rolle, die Frauen sozusagen in der Gesellschaft eben haben, auch vor dem Kapitalismus schon hatten, dass es damit begründet wird. Und ja, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen rausgekommen, tut mir leid, aber ich habe mich jetzt verhaspelt.
Aber wir haben dich verstanden. Nein, noch nicht. Genau, und jetzt gehen wir nämlich auch schon, also danke euch erstmal für eure Antworten, auch auf meine Fragen, und wir würden jetzt ins Publikum gehen. Wir haben ein Mikro und ich einen Gehilfen, und der wird euch das Mikro reichen. Es wäre nämlich ganz toll, dass ihr in dieses Mikro sprecht, damit erstens euch alle verstehen und zweitens die Aufnahme, die wir heute von diesem Abend machen, eben auch gelingt. Also, falls ihr eure Stimme nicht erkannt haben wollt, dann sprecht anders.
Ja, also ich denke, um die zentrale Frage, oder ist das so gut? Also die zentrale Frage meiner Meinung nach beim Klassenkonflikt, seid ihr beide die ganze Zeit umher geschifft sozusagen, und es ist meiner Meinung nach schon die Frage, ja, wen fasst man in welche Klasse und aus welchem Grund? Und bei Jens hat sich das dann zum Teil angehört nach irgendwie, da gibt es die Produktionsmittelbesitzenden und dann gibt es die Produktionslosen, und dann haben wir da irgendwie noch Unterdrückungsmechanismen, die aber keine Ausbeutungsverhältnisse sind, weil Ausbeutung im marxischen Sinne immer nur mit der Mehrwertgenerierung einhergeht. So, Daniel hat das alles irgendwie mit Diversität, da war überhaupt keine ökonomische Konzeptionalisierung drin. Und ich würde doch in der Deutlichkeit sagen, dass Geschlechterverhältnisse nicht irgendwelche diffusen intersektionalen Unterdrückungsmechanismen sind. Und also so ganz ehrlich, wir können ja hier frei reden, es gibt durchaus sozusagen diese Differenzierung auch bei den Intercoms. Also da ist es nicht, das was Jens jetzt gerade dargestellt hat, ist ein klassischer Haupt- und Nebenwiderspruch. Und ich würde sagen, es gibt eben die Positionen, die sagen, okay, Rasse und Geschlecht sind Unterdrückungsmechanismen, aber keine Ausbeutungsverhältnisse. Und es gibt durchaus sozusagen einen Flügel, der sagt, doch, da geht Arbeit in den Mehrwert ein. Also sozusagen im ganz bildlichen Sinne, die proletarische Klasse beutet irgendwie noch jemand anders aus, und das sind mehrheitlich Frauen, und wenn es nicht Frauen sind, dann sind es Migranten, die irgendwie eben die wertschöpfungsschwache Arbeit, die außerhalb des Kapitalismus geleistet werden müssen, leisten. So würde ich das darstellen, und das hat mich jetzt einfach sehr gejuckt, weil ja hier auf dem Podium ein großes Rumgestotter stattgefunden hat, bei der Frage, von der ich der Meinung bin, dass sie zentral ist für kapitalistische Verhältnisse. Also dass es nicht irgendein Ungleichgewicht ist, sondern dass der Kapitalismus, das hat Jens gesagt, auf eine außerökonomische Sphäre angewiesen ist und die eben in unserer Gesellschaft funktioniert über Geschlecht und über Rasse, aber oder Race. Ob das historisch immer so bleiben muss, mag ich nicht sagen, aber es war historisch auf jeden Fall immer so.
Ja. Genau, wir wollen erstmal sammeln. Ich würde erstmal drei Fragen sammeln und dann können Sie hier vorne antworten. Ja, dann bist du erstmal dabei. Und dann, genau, dann machen wir. Ich habe dich recht.
Okay. Ja, hallo, hört ihr mich?
Ja. Ja.
Also ich hätte eigentlich gleich zwei Sachen. Und zwar zum einen möchte ich mal sagen, ihr sprecht hier die ganze Zeit von Klassenunterschieden, Rassismus und Sexismus, als wäre das irgendwie eine starre Dreifaltigkeit, und andere Unterdrückungsmuster gibt es nicht. Das ist definitiv nicht der Fall. Wir haben es mit Heteronormativität, mit Homophobie, mit Ableism, falls euch das ein Begriff ist, genauso zu tun. Und das Zweite ist, dass mich schon irgendwie wundert, warum ihr ausgerechnet, also das, was ihr sagt, klingt für mich doch ziemlich nach Haupt- und Nebenwiderspruch, weil ihr ja eigentlich die ganze Zeit davon sprecht, dass der Klassenkampf das Wichtigste ist. Und dann frage ich mich aber, warum können sich nicht genauso beispielsweise alle Frauen durch alle Klassen hindurch zusammenschließen, um gegen die sie sexistisch unterdrückenden Männer zu kämpfen? Also warum ein Klassenkampf, aber kein, um es mal provokativ auszudrücken, Rassenkampf oder Geschlechterkampf?
Dann machen wir noch eine letzte bitte und dann schließen wir erstmal und geben Ihnen die Möglichkeit zur Antwort, ja?
Ja, ich würde mich im letzten teilweise anschließen. Es gibt klar, ich würde ausgehen von drei Grundwidersprüchen oder mindestens drei Grundwidersprüchen, Rassismus, Patriarchatswiderspruch und eben Kapitalismus. Und natürlich haben die Unterdrückten in jeder von den dreien eine Legitimität, eigene Organisierungen herzustellen, aus ihrer Situation raus. Aber es ist halt eben nicht einfach nur drei Säulen, sondern miteinander verknüpft. Also zum Beispiel die also eine Unternehmerin hat sicherlich mit Frauen viel unterschiedlicher Klassen viel Gemeinsames, aber wenn sie halt eine Putzfrau einstellt oder eine Pflegerin, dann hat sie natürlich mit der Pflegerin dann auch wieder unterschiedliche Interessen, nämlich in dem Fall einen Klassenunterschied, aber eine Gemeinsamkeit als Frauen. Das ist also alles ziemlich schwierig und ich würde sagen, eine der Aufgaben von Revolutionären und Revolutionärinnen, so wie wir das versuchen zu entwickeln, ich bin auch bei Intercom, ist halt die sozusagen, na eben zu versuchen, auch eigene Privilegien zu hinterfragen und zu sagen, so, das ist halt die Aufgabe, in die Kämpfe halt auch die Interessenslagen halt reinzubringen, die sich halt nicht organisch von selber ergeben oder so. Also als Beispiel, dass halt zum Beispiel eine Bewegung gibt in den USA, mir fällt da gerade Weather Underground ein, nicht, dass ich jetzt erschossen werde, weil die einigen zu antiimperialistisch sind, in Anführungszeichen natürlich, aber die halt tatsächlich die Forderungen der Black Consciousness und der Black Panther reingebracht haben in die weiße ArbeiterInnenbewegung, wo die legalen gewerkschaftlichen Organisationen und so halt eben die Schwarzen halt nicht dabei haben wollten und den Schwarzen halt vorgeworfen haben, die würden eine Art Separatismus machen, halt mit ihrem eigenen antirassistischen Kampf. Und ich bin halt der Meinung, dass das eben eigene Widersprüche sind, die aber eben möglichst so versucht werden müssen, dialektisch Widersprüche ins Verhältnis zu stellen, dass sich halt die fortschrittlichen Tendenzen ergänzen. Ich weiß, das ist total leichter gesagt als getan, da wird man sich ewig drum kabbeln, aber anders kann ich es mir nicht vorstellen, weil eben um solche Aufgaben rauszukriegen, finde ich auch, dafür ist halt eben eine revolutionäre Organisation nötig draußen, aber nicht um irgendwas aufzusetzen oder sich gar als oben zu sehen, weil wir sind ja selber auch Teil der gesellschaftlichen Realität, ganz genauso wie Leute, die keine Linksradikalen oder wie auch immer sind, und dementsprechend ist ein großer Teil davon auch eigentlich unsere eigene Situation mitzureflektieren und das, was wir politisch machen, auch wieder einzubringen. Wir auch noch was anderes, was diskutiert werden kann, weil ich ganz oft den Eindruck habe, wir reden über Klasse, aber über ihre eigene Arbeit und was sie da drin machen und ob sie sich da drin politisch verhalten, in eigenen Arbeitsplatz reden Linksradikale eigentlich relativ ungern. Auch noch ein Aspekt. Danke.
Nur kurz, genau. Also ich würde euch bitten, Fragen zu stellen, euch möglichst kurz zu fassen, damit möglichst viele Fragen beantwortet werden können und keine, also auch so gut es und interessant und wichtig es ist, aber keine eigenen Referate zu halten. Ja? Danke. Aber jetzt erstmal seid ihr dran.
Ja, ich kann auch anfangen. Also nochmal zu der Frage, was Ausbeutung und was Unterdrückung ist. Ausbeutung ist halt eben für mich zumindest eine marxistische Kategorie, hängt mit der Mehrwertproduktion und mit der Produktion von Profit zusammen. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, eine Frau, die sozusagen Reproduktionsarbeit für ihren Mann leistet, wird im umgangssprachlichen Gebrauch auch ausgebeutet, aber halt nicht im Sinne dieser marxistischen Kategorie. Und insoweit verstehe ich halt eben den Begriff Ausbeutung. Und insoweit ist auch die Unterscheidung von dem Ausbeutungsverhältnis und den Unterdrückungsverhältnissen gemeint. Die Unterdrückung ist eben keine direkte Mehrwertproduktion, auch wenn natürlich die Reproduktionsarbeit, die die Frau im klassischen Sinne leistet, notwendig ist für das Bestehen des Kapitalismus. Vielleicht nochmal zu dieser Haupt- und Nebenwiderspruchsthese. Die geht ja davon aus, dass es eine lineare Ableitung geben würde dass sich also Sexismus und Rassismus aus dem Kapitalverhältnis linear ableiten lassen würden, also komplett sozusagen mit Marx, sage ich mal, erklären lassen würden. Und das ist halt eben falsch. Und das ist auch der Punkt, warum ich diese These ablehne. Rassismus und Sexismus sind eigenständige Unterdrückungsverhältnisse und sie sind zunächst auch unabhängig vom Kapitalverhältnis, weil sie sind älter, sie gab es vor dem Kapitalismus und trotzdem ist es natürlich so, dass, wie ich halt eben ja auch gesagt habe in meinem Vortrag, dass die kapitalistische Profitlogik alle gesellschaftlichen Bereiche letztendlich in letzter Instanz zumindest dominiert und bestimmt. Und dementsprechend sind auch die Unterdrückungsverhältnisse, und es gibt natürlich auch noch mehr davon, das ist richtig, und das Ausbeutungsverhältnis sind natürlich eng miteinander verwoben. Und deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, dass Rassismus oder Sexismus komplett unabhängig davon sind. Natürlich findet Sexismus innerhalb kapitalistischer Gesellschaft statt. Und das war eben auch das, was ich eben meinte, wo ich rausgekommen war, dass sich Sexismus oder Rassismus auch nicht so einfach rauslösen lassen aus der bestehenden Gesellschaft, weil es eben da bestimmte Zusammenhänge, Abhängigkeitsverhältnisse auch zwischen diesen drei Verhältnissen quasi gibt. Und nochmal zu der Frage, dass sich Frauen über alle Klassen hinweg organisieren könnten. Auch das würde ich so nicht teilen. Also es gibt sicherlich Punkte, wo das möglich ist. Und trotzdem gibt es natürlich unterschiedliche Interessen zwischen, ich sage jetzt mal klassisch, ich nehme mal die klassischen Begriffe, zwischen proletarischen Frauen und zwischen kapitalistischen Frauen. Und es gibt sogar innerhalb sozusagen der Arbeiterinnenklasse unterschiedliche, je nachdem, was für einen Verdienst ich habe, als oder ich nicht als Frau, aber was eine Frau für einen Verdienst hat, gibt es halt auch unterschiedliche Möglichkeiten, zum Beispiel eine Kinderbetreuung zu organisieren, eine Kinderbetreuerin von den Steuern absetzen zu können, was natürlich bei Gutverdienern besonders gut funktioniert und bei Aufstockern oder Minijobbern halt nicht so gut funktioniert und so weiter. Und da zeigt sich halt eben sehr wohl durch die Verwobenheit sozusagen, jetzt in dem Fall von Sexismus mit dem Kapitalismus, dass es halt sehr wohl meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach notwendig ist, dass sozusagen der antisexistische Kampf der Frauen halt auch verbunden wird, sozusagen auch jetzt mal klassisch gesagt mit dem proletarischen Kampf, oder dass eben die Kämpfe der lohnabhängigen Bevölkerung im weitesten Sinne halt eben verbunden wird mit den Kämpfen sozusagen gegen die Unterdrückungsverhältnisse. Das ist ja auch dann wichtig, jetzt in dem Fall auch für mich als weißer Mann, dass ich auch in sozusagen gewerkschaftlichen Kämpfen beispielsweise auch gegen Rassismus und gegen Sexismus eben auch mich positioniere, mich auch konkret dagegen verhalte. Und insoweit finde ich es eben wichtig, diese drei Dinge auch zusammenzudenken.
Ja, also mich stört jetzt tatsächlich schon so dieses, ob es diese klassenübergreifende Bewegung irgendwie geben könnte. Also die gibt es halt irgendwie schon ziemlich lange, und ich sehe mich jetzt nicht in der Position zu sagen, mach das oder mach das nicht. Also ich glaube, es ist einfach schon erstmal die Sache der ausgeschlossen selber, was für eine Organisationsform oder Kampfform die halt selber für richtig erstmal halten. Also da und mir gefällt auch nicht, dass das jetzt wirklich nur auf dieses Säulending irgendwie runterkommt. Also ich hatte vorhin auch, also ich hatte halt kurz drei Ausschlusskriterien genannt, die meiner Meinung nach relativ eine große Rolle spielen. Da war halt einfach neben Rasse und Geschlecht schon auch die Gesundheit zum Beispiel dabei. Das Alter spielt auf jeden Fall auch eine große Rolle. Ich würde halt sagen, dass der Kapitalismus diese ganzen Verhältnisse, die es da einfach schon gibt, einfach ausnutzt oder eben auch benutzt in irgendeiner Weise, dass er sie auch zuspitzt, dass es also auch andere Formen annimmt unter dem Kapitalismus, hat sie aber einfach größtenteils nicht hervorgebracht ursprünglich, und dementsprechend hat auch die Organisation der Leute, die davon betroffen sind, einfach ihre eigene Geltung. Also ich würde vorhin schon gemeint, dass ich mich da auch vom Klassenbegriff halt eher an solche Leute wie Thompson anlehnen würde. Also falls das nicht bekannt ist, also eben genau diese Überlegung, dass sich so eine Klasse dadurch konstituiert, dass Menschen ihr gemeinsames Interesse erkennen und das eben versuchen durchzusetzen. Und das ist tatsächlich nicht so einfach, nur an diese Stellung im kapitalistischen Produktionsprozess jetzt gebunden. Also es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, einfach dem irgendwie dazu querliegendes Interesse einfach wahrzunehmen, das gemeinsam durchzusetzen. Wenn jetzt Menschen einfach aufgrund anderer Ausschlusskriterien einfach ausgebeutet werden, ich würde auch da diese Unterscheidung so gar nicht unbedingt treffen wollen, wenn sie sich halt in irgendeiner Form vom gesellschaftlichen Reichtum ausgeschlossen sehen, von den gesellschaftlichen Institutionen ausgeschlossen sehen, dann ist es auf jeden Fall ihr gutes Recht zu versuchen, das zu ändern, da eine bessere Position zu bekommen. Denn also wenn das tatsächlich irgendwann mal anders werden soll, wie gesagt, dann würde ich ja sagen, Voraussetzung dafür ist, dass die Leute, die es machen, eine möglichst große Mehrzahl der Bevölkerung einfach über die Mittel und den Zugang verfügt, um sich eben entsprechend aufklären zu können, sich entsprechend sozusagen so eine Position auch verschaffen zu können. Und die hängt ja davon ab, inwiefern man sich vorher diesen Zugang halt erstritten hat. Und wenn der systematisch eben aus dieser ökonomischen Auseinandersetzung, aus diesem Klassenkampf, so wie er jetzt sozusagen einfach nur zwischen diesen beiden Klassen vorgestellt wird, für viele Menschen einfach nicht rauskommt, wenn sie sich davon nicht mehr verschaffen können, dann ist das Beste, was sie tun können, sich das einfach sozusagen dazu querliegend zu verschaffen. Wenn ich jetzt sage, es gibt einen Unterschied, dann zum Beispiel also unter den Frauen meinetwegen, die halt in dieser Weise ausgegrenzt werden, das ist also, dass sie eben auch noch in verschiedene andere Ausschlusskategorien oder Klassenkategorien fallen, dann können sie sich aber trotzdem gegen das zusammenschließen, was sie alle betrifft, also was sie schon auf eine sehr ähnliche Weise eben auch abbekommen. Und wie gesagt, also ich sehe jetzt nicht meine Position da drin, ihnen das irgendwie zu erlauben oder ihnen irgendwie möglich zu machen. Das ist halt einfach die Entscheidung der Leute auf jeden Fall selber und ich würde das halt auch unterstützen, wenn das passiert. Und ich finde den Verweis auf den Weather Underground an der Stelle nicht uninteressant, weil das ist tatsächlich halt eine revolutionäre kommunistische Organisation gewesen, die halt tatsächlich versucht hat, genau dieses Beharren jetzt einfach nur auf dieser einfachen ökonomischen Analyse und Positionierung einfach mal über den Haufen zu werfen, die sich halt als erste wirklich so massiv wirklich an die Seite der Black Panther gestellt haben, dafür auch wirklich richtig was abbekommen haben sozusagen, die halt in gewisser Weise aber auch vorher schon mit ihrer Klasse gebrochen haben. Viele von denen kamen einfach von weiter oben und haben sich dann einfach auch mit Werktätigen auch so solidarisiert. Also auch das ist bei denen passiert. Sie haben auch den Sexismus tatsächlich zum Thema gemacht. Das waren halt auch ganz zentrale Figuren beim Weather Underground, einfach genau mit diesem Thema auch sehr offensiv, auch sehr früh auch schon dabei. Also ich fände das tatsächlich eher auch was, woran man sich mal vielleicht auch so ein bisschen orientieren könnte, sich diese Geschichte auch mal anzuschauen. Also ich finde das relativ schade, wie wenig über den Weather Underground in Deutschland eigentlich auch so bekannt ist. Also genau diesen Versuch zu unternehmen, diese Brücke mal zu schlagen. Also das ist auch nur eine Weile wirklich ihre Position gewesen, das muss man auch dann dazu sagen. Also es würde mir jetzt um den Weather Underground in seinen ersten 1, 2, 3 Jahren gehen dabei, also wo auch noch ganz andere Schauplätze für sie relevant waren, die ganze Counterculture, die es in den USA gab. Danach sind sie dann schon irgendwie eher wieder recht traditionalistisch geworden, auch zum Teil. Also irgendwann war das dann auch eher so eine maoistische Selbstzerfleischungssekte, glaube ich dann. Aber die waren halt auch jahrelang im Untergrund. Also das ist halt auch, ist vielleicht auch nicht so das beste Klima, um schlauer zu werden dann. Aber also so diese ersten 2, 3 Jahre halt würde ich schon so mal als Anschauungsmaterial schon so empfehlen, glaube ich.
Okay, danke erstmal. Wir können jetzt nochmal irgendwie 2, 3 Fragen in einer letzten Runde bearbeiten. Ich würde euch aber wirklich, wie gesagt, bitten, euch ganz kurz zu fassen, wirklich bloß eine Frage, keinen Vortrag zu formulieren. Und also es gab dort hinten auf jeden Fall eine Frage. Ich glaube, der Mensch ist vielleicht weg, aber wenn nicht, dann würde ich dich auch bitten, vielleicht vorzukommen. Ansonsten sehe ich noch dich und dich. Und das sind die letzten 3, oder? Sonst meldet sich niemand. Ja, das ist doch wundervoll.
Genau. Also ich habe ein bisschen den Eindruck gehabt, dass ein paar Sachen, also die ich zumindest spannend finde bei der Frage nach der Klasse oder nach der Frage, wie hilfreich eigentlich dieser Klassenbegriff für irgendwie die kommunistische Perspektive ist, dass die mir irgendwie fehlen und ich würde die vielleicht einfach nochmal ergänzen, vielleicht könnt ihr dazu nochmal was sagen. Nämlich zum einen, dass es halt ganz offensichtlich, also wenn man zumindest den Klassenbegriff, wie du es versucht hast, irgendwie an dem Zugang zu gesellschaftlichen Produktionsmitteln festzumachen, also die Zugehörigkeit zum Klassenbegriff. Oh, sorry. sorry, dass es halt irgendwie so nicht so richtig funktioniert, da raus direkt so Interessen abzuleiten, wenn man sich anschaut, dass irgendwie irgendwelche Kioskbesitzer, die da über ihr eigenes Produktionsmittel Kapital verfügen, schlechter gestellt sind als irgendwelche Facharbeiter und deshalb entsprechend total andere Stellung in der Gesellschaft haben, aber auch, dass das mit der Bewusstseinsbildung offenbar herzlich wenig zu tun hat, welche Stellung man irgendwie in Bezug zu Produktionsmitteln einnimmt. Also, dass es irgendwie sozialdemokratische Unternehmer gibt und auch ein Henry Ford das irgendwie schafft, krude Aversion gegen das Finanzkapital auszubilden, während es irgendwie begeisterte FDP-Wähler in den ärmsten Schichten gibt. Und ein bisschen dazu, dass irgendwie Kommunistinnen irgendwie in den letzten Jahrzehnten, aber wahrscheinlich auch vorher schon, mit dem Problem konfrontiert sind, dass ihre Theorien oder das, was sie quasi versuchen, an Klassenbewusstsein auszuprägen, in akademischen und Intelligenzia-Milieus viel besser und ankamen als irgendwie da, also bei den unterprivilegierten Schichten, von denen sie es eigentlich annehmen mussten. Und genau, und das alles führt schon zu der wichtigen Frage, wie hilfreich ist uns das überhaupt für eine Organisierung und für das, was wir vielleicht als revolutionäres Subjekt, wenn wir sowas überhaupt brauchen und haben wollen, ausmachen wollen.
Hier vorne. Hat sich erledigt? Dann warst du es mit dir, dann nicht. Und dann wäre es hier die letzte Frage. Du auch?
Dann, ja. Ja, ich kann das, was ich sagen wollte, nicht sinnvoll als Frage formulieren. Deswegen wäre die Frage einfach, was sagt ihr zu den folgenden Vorwürfen? Das erste ist, ich habe den Eindruck gehabt, ihr habt viel zu viel über Zugang zu Gütern und Umverteilung geredet und viel zu wenig über Befreiung. Und damit reproduziert ihr bürgerliches Denken. Also Kapitalismus ist auch dann die Hölle, wenn man viele Güter hat. Klotze oder Auto macht das Leben dann auch nicht wirklich erträglicher. Und die These 1 im zweiten Vortrag war, Luxus für alle ist möglich. Ich weiß nicht, der Begriff Luxus ist für mich so durch die Werbung geprägt, dass man sich darunter vorstellt, irgendwie Fleischkonsum, Autofahren und so weiter. Und ich zweifle einfach mal an, dass das für die ganze Menschheit möglich ist. Aber wenn mich die Bullen in Ruhe lassen würden und es das Kapital nicht mehr gäbe, dann wohne ich auch gerne in der Platte und das wäre für mich auch der Kommunismus. Zweiter Punkt. Ihr habt gesagt, es gibt keinen Automatismus von Klassenkampf im Bestehenden zur Revolution und ich glaube, es gibt da nicht nur keinen Automatismus, es gibt einfach keinen Zusammenhang. Also das, was ihr als Klassenkampf als Beispiele genannt habt, das ist einfach die Durchsetzung des Wertgesetzes bei der wahren Arbeitskraft und hat mit Revolution nichts zu tun.
Ist es an? Ja? Okay. Okay, meine Frage schließt an den Menschen, der eben mit dem Bewusstsein gesprochen hat oder von dem Bewusstsein gesprochen hat, dass er meinte, okay, es muss nicht unbedingt sein, dass nur weil man sozusagen arm ist, dann auch eine Klassenposition gegen den Kapitalismus entwickelt. Da wäre meine Frage dann, inwiefern geht bei euch denn das Fetischkonzept von Marx in die Argumentation ein, weil da hat sich keiner wirklich darauf bezogen. Und das ist ja ganz kurz zusammengefasst, besteht es ja darin, dass sich die gesellschaftlichen Verhältnisse unter dem Fetischismus notwendig verkehrt darstellen, und zwar sowohl für Lohnabhängige wie auch für Kapitalisten. Und jetzt gerade hier bei dem Jens, ja? War das schon so ein bisschen, hat es durchgeklungen, ja, es gibt da eine privilegierte Position von den Lohnabhängigen. Okay, wenn man vom Fetisch herkommt, würde man sagen, ja, gerade nicht.
Vielleicht einfach mal ganz kurz so aus der subjektiven Perspektive gesprochen. Also ich verspreche mir von erfolgreichem Klassenkampf dann vielleicht irgendwie gutes Essen, nicht so gesundes Essen überhaupt mal so, das ist gar nicht selbstverständlich, tatsächlich mal Zeit haben, nicht so viel arbeiten müssen, nicht den ganzen Tag über Geld nachdenken müssen, nicht ununterbrochen Preise vergleichen müssen, da nicht so mit befasst sein. Das ist jetzt auch eher nicht wirklich so der Fall, also auch weil von vielen dieser Errungenschaften nicht viel übrig ist im Moment. Und das würde für mich für alle Leute eigentlich auch so gelten, mit denen ich mich darüber irgendwann schon mal unterhalten habe, dass sie sich das davon versprechen würden, dass sie einfach weniger Sorgen haben, weniger damit befasst sind, einfach mit dieser beschissenen Reproduktion selbst erstmal in dieser Gesellschaft irgendwie klarzukommen und so weiter. Und das wäre für mich das, was ich vorhin mit Voraussetzung meinte, dass ich auch erstmal die Zeit habe, die Gelegenheit habe, die Luft habe, mich mal insgesamt darüber ins Verhältnis zu setzen, was insgesamt eigentlich passiert. Dann eben auch genau dieser Punkt, also ich habe den Fetisch insofern angesprochen, dass ich einfach also vom falschen Bewusstsein gesprochen habe. Das würde ich halt schon darunter fassen. Und die Möglichkeit, das halt überhaupt mal zu reflektieren, da mal drüber rauszukommen, über sowas mal nachzudenken, das hängt für mich sehr stark davon ab, wie viel oder eben wie wenig ich mich mit diesem ganzen Mist einfach die ganze Zeit rumschlagen muss, wie stark ich damit einfach schon beschäftigt bin. Das hat sicher damit auch zu tun, wie stark ich mich eben gesellschaftlichen Konflikten irgendwie beteilige oder was ich davon mitbekomme. Aber für mich ist ganz wichtig, dass man einfach auch die Gelegenheit hat, mal rauszukommen, einfach mal die Möglichkeit hat, über sowas erstmal nachzudenken und zu glauben, dass das sozusagen einfach irgendwie egal wäre, finde ich, das ist eher so eine Auffassung, die aus einer vergleichsweise privilegierten Position kommt, wo man das vielleicht für selbstverständlich hält, die Zeit dafür zu haben, so dicke Bücher zu lesen, so ausführliche Diskussionen zu führen, sich über sowas Gedanken machen zu müssen, eben nicht die ganze Zeit Preise vergleichen müssen und hoffen, dass der Dispo noch hält und so weiter. Also das wäre das, was ich mir davon verspreche. Das wäre auch das, was ich dann eben mir von dem Kampf gegen eigentlich alle diese Formen von Ausschluss einfach versprechen würde, dass eben Leute einfach mal überhaupt erstmal die Luft haben, sich um sowas kümmern zu können, dass sie eben nicht die ganze Zeit sich erstmal so diese Ausgrenzung vom Hals halten müssen, dass ihnen da einfach mal ein bisschen Platz verschafft wird für was anderes. Das meine ich eben, das kommt nicht von allein, das braucht tatsächlich erstmal diesen Raum, in dem das stattfinden kann.
Wofür brauchst du dafür das Konstrukt der Klasse? Das geht auch ohne das Klasse zu benennen, ohne die Ausschlüsse oder die mögliche Differenzierung oder unterschiedliche Differenzierung. Aber wozu brauchst du dafür, für den Zweck, das Konstrukt der Klasse? Das kann es mir, das entschließt sich nicht.
Also, es ist halt einfach der Punkt, wo ich mir dann Gedanken darüber mache, dass mich das nicht bloß alleine betrifft, dass ich nicht bloß derjenige bin, der das gerade abbekommt und vielleicht irgendwas falsch gemacht habe, einfach vielleicht mal früher aufstehen sollte oder irgendwie mal ein bisschen ins Fitnessstudio gehe, um bestimmte Sachen machen zu können oder irgendwas, und dass es tatsächlich einfach ein systematisches Problem gibt, einen systematischen Widerspruch gibt, der mich da einfach von ausschließt, der meine Chancen einfach erstmal prinzipiell unterminiert in irgendeiner Form und aus welchen Gründen auch immer das ist. So, und deswegen würde ich ja auch so einen dynamischen Klassenbegriff da eben einfach vorziehen, also dass es eben darum geht, dass man so ein gemeinsames Interesse erkennt. Möglicherweise kann man das auch mal anders nennen, aber das wäre meine Vorstellung davon, dass es sozusagen, es geht einfach um diese Auseinandersetzung innerhalb der Gesellschaft, die vielleicht dann auch die Perspektive darauf gibt, dass man feststellt, diese Auseinandersetzung gibt es so auch in anderen Gesellschaften, also über genau diese Vorstellung von Nation einfach rauszukommen dabei. Und für mich hat das was damit zu tun, dass man feststellt, dass es nicht bloß das eigene Problem ist, sondern etwas ist, was man mit anderen Leuten einfach, mit den meisten Leuten eigentlich teilt letzten Endes so. Und das wäre da, wo für mich dieser Begriff ins Spiel kommt. Also meinetwegen finden wir dafür irgendwann mal einen besseren Begriff, der eben auch nicht immer schon impliziert, dass wir das alles nur darauf auf diesen einen ökonomischen Grundkonflikt reduzieren wollen. Aber ich würde es auch nicht so verstehen. Also, und ich glaube auch nicht, dass der Begriff immer nur so benutzt wird eigentlich.
Ja, also ich bin ja Kommunist, weil ich Kapitalismus doof finde, weil ich gegen Kriege bin, gegen Umweltzerstörung und gegen alles Mögliche. Aber ich bin halt eben auch Kommunist oder ich bin auch gegen Kapitalismus, weil eben Kapitalismus sich ganz real gegen unsere Lebens- und Arbeitsverhältnisse richtet und weil Kapitalismus auch ein permanenter Angriff ganz real auf eben unsere Lebens- und Arbeitsverhältnisse ist. Und das ist ja doch ein zentraler Punkt, um den es im Kapitalismus geht. Also die eine Sache ist, wie Kapitalismus funktioniert, und die andere Sache ist, wie sich Kapitalismus ganz konkret auswirkt. Und meine Erfahrung von wegen Späti-Verkäufer, Facharbeiter oder so, ist da eine andere. Natürlich ist es schwer, sozusagen an die Arbeiterinnenklasse, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, ranzukommen oder auch einfach in Diskussionen sozusagen Leute zu überzeugen. Aber trotzdem ist es so, dass in bestimmten dass in Auseinandersetzungen, in sozialen Konflikten, dass da bestimmte Brüche stattfinden, dass es eine bestimmte Auseinandersetzung darüber gibt, wie zumindest bestimmte Teile vom Kapitalismus funktionieren. Und dass es da auch um bestimmte Erklärungsmuster geht. Also letzten Endes geht es ja in solchen Auseinandersetzungen auch um eine Erklärungshoheit oder um eine Deutungsmacht. Es wird auf der einen Seite gesagt, ja, es geht um den Standort, es geht um Zahlen, es müssen Leute entlassen werden, weil die Gewinne nicht hoch genug sind oder weil die Firma Verluste macht oder was weiß ich was. Und oder es wird dann teilweise von, wenn dann eben ein falsches Bewusstsein da ist, wird gesagt, ja, das sind ja die scheiß Manager, die sind schuld oder die Politiker oder was weiß ich was. Und ich finde es halt eben wichtig, da dann einzugreifen und zu sagen oder zu gucken, wie funktioniert Kapitalismus, da mit einer Kapitalismuskritik zu kommen und auch die Verhältnisse zu verstehen, auch zu verstehen, warum eben bestimmte Dinge im Kapitalismus stattfinden und eben auch eine Perspektive zu entwickeln, auch zu gucken, wo sind überhaupt auch die Grenzen im Kapitalismus, also auch, es ist ja klar, wenn bestimmte Angriffe stattfinden, dann können sich die Lohnabhängigen oder die Betroffenen organisieren dagegen, dann ist es auch in einem gewissen Rahmen möglich, Zugeständnisse zu erreichen und dann ist es aber auch klar, es gibt bestimmte Grenzen und all das, finde ich, sind halt erstmal ganz konkrete, wichtige Fragen und das sind halt eben dann auch Anknüpfungspunkte, wo ich mir dann auch die Frage stelle oder sich die Leute sozusagen, mit denen ich dann diskutiere, wie weit es eben eine Perspektive geben kann, die über den Kapitalismus hinausgeht, wenn es eben innerhalb des Kapitalismus bestimmte Dinge nicht realisierbar sind, sage ich mal ganz einfach. Und insoweit sehe ich da halt eben schon einen Zusammenhang zwischen Klassenkämpfen und zwischen sozusagen einer Revolution. Ja, gut, dass die Verhältnisse verkehrt erscheinen. Gut, es ist halt eben unsere Aufgabe, diesen Fetisch sozusagen aufzudecken. Das hört sich jetzt sehr lehrmeisterhaft an, aber darum geht es natürlich, zu gucken, wie Kapitalismus funktioniert.
Zu gucken, wie Kapitalismus funktioniert. Deswegen waren wir heute hier. Ich danke euch für eure Antworten. Dem Publikum danke ich für die Fragen. Ich denke, wir haben heute viel gelernt. Wir haben auch weiterhin viel zu diskutieren. Damit das Diskutieren weitergeht, könnt ihr in den nächsten 2 Wochen euch donnerstags immer wieder in Neukölln einfinden. Und zwar geht es nächsten Donnerstag hier mit der Diskussion weiter. Und dazu haben wir heute auch schon viel gehört. Kommunismus. Ja, was ist denn das eigentlich? Und zwar die Diskussion heißt Kommunismus oder Anarchismus. Wir könnten sagen, was ist unser Weg als radikale Linke? Das werden wir nächsten Donnerstag hier um 19 Uhr in der Tristessa diskutieren. Und in 2 Wochen geht es dann auch wieder donnerstags, auch 19 Uhr im Café-Tisch weiter. Ich hoffe, das ist nicht böse, wenn ich jetzt hier für ein anderes Café werbe. Und da geht es zur Frage, zur Kritik an Deutschland, antinationale und antideutsche Theorie, wer hat denn recht? Ich würde mich freuen, euch da begrüßen zu können. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.